Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Und wenn dann der Alkohol, der Heilwirkohl, der gärende Heilwirkohl.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Frindflaschen, der Sendung mit Wein. Die gibt es einmal im Monat und hier ist die Februar-Ausgabe. Und natürlich mit dabei ist Christoph Raffelt, weil ohne den wäre das hier ziemlich schnell wieder zu Ende.
Hallo Holger.
Ich habe gedacht, ich mache mal ein schönes, neues, angemessenes
Intro für uns. Ja. Das kann man, ne? Das ist schön. Das hattest du ja schon letztes Mal machen wollen, wie ich wusste. Der Rest nicht wusste, aber irgendwie...
Bin ich über die Ankündigung nicht hinausgekommen.
Ja. Genau. Ja, ist schön.
So, wo sind wir? Italien,
wir
genau.
Wir sind immer noch in Italien, genau. Immer noch.
Nachher schreit der Chat wieder rum. Womit fangen wir an zu trinken?
Das ist jetzt erstmal die wir fangen an mit Pecorino. Das ist das mit dem blauen Flecken auf dem Etikett. Mhm. Und,
das ist nett. Du hast dich an meine Kurzsichtigkeit gewöhnt. Ne?
Das ist so ein Lurch drauf. Lurch. Ja. So Gecko. Lurch. Ein Gecko, glaube ich. Ein Gecko.
Ja. Du hattest geschrieben, man soll dazu Pecorino essen. Habe ich aber keinen da.
Oh.
Aha. Oh.
Ja, ist ganz witzig eigentlich, dass es beides Pecorino heißt. Warum jetzt der Wein Pecorino heißt oder auch der Käse Pecorino heißt, ich habe keine Ahnung. Aber Pecorino ist ja eigentlich also es gibt viel Pecorino in den Abruzzen. Wir sind ja jetzt in den Abruzzen heute. Und das ist ja immer meistens ein Ziegenmilchkäse, meistens so ein Schafsmilchkäse. Also original ist es ein Schafsmilchkäse und manchmal ist es auch Ziege oder Kuh heutzutage, aber Schafmilch ist klassischer Pecorino.
Man kann Pecorino aus Kuhmilch machen? Ich dachte, ist das überhaupt erlaubt?
Ja.
Ist das legal?
Ja, ich glaube schon. Ja, unangenehmerweise. Ja. Und es gibt recht viel tatsächlich auch in den Abruzzen, aber ich glaube, die Qualitätsappellation, die gibt's ja auch beim Käse in Italien, die DOPs, die gibt's halt für Romano, Sardo, also Sardinien, Sizilien, also Pecorino Siciliano und Toscano. Mhm. Ja. Und
ich habe jetzt zwar kein Pecorino da, aber der riecht wirklich so, als könnte er gut zum Pecorino gehen.
Ja, das geht gut.
Haben die den vielleicht deshalb so genannt?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe es nicht so richtig rausfinden können. Ich kann noch mal, mir fällt ein, ich könnte noch mal im Bücher aller Bücher, was Rebsorten angeht, nachgucken.
Ich muss auch sagen, ich habe heute sogar versucht, Käse zu kaufen, aber dummerweise war ich beim Dents. Und so, sorry, aber die Käsetheke im Bioladen ist halt immer scheiße irgendwie.
Ja, die beim Dancer würde ich auch keinen Käse kaufen.
Eigentlich. Also die haben total viel Auswahl, langweilig. Aber das ist halt alles super langweiliges, viel zu junges
Zeug. Total langweilig. Also da bin ich auch zu verwöhnt für, das muss ich echt sagen. Ja. Also ich meine, wir gehen ja samstags auf den Markt, da ist dann alle zwei Wochen ist ja der Breckle da und dann haben wir ja noch so ein super High-End-Käse, so eine Käsefamilie mit 5 Brüdern da, die waren wir da mal zusammen, ja, ne?
Nee.
Ah, schade.
Ja, wenn ich einen Isomarkt hätte, würde ich da halt auch immer hingehen. Also, sowas gibt's in Berlin eigentlich gar nicht, oder? München hat einen Viktualienmarkt, ihr habt einen Isomarkt, wir haben...
Ja, und das ist ja nicht mal Isomarkt. Ich meine, die stehen beide auch auf dem Isomarkt, aber die stehen ja hier um die Ecke direkt in Großflottbeck auf. Ja, die sind freitags auf dem Isomarkt. Da könnte ich auch eigentlich nie hingehen, weil ich freitags eigentlich dafür keine Zeit habe. Und samstags morgens stehen die dann beide hier bei uns in Großflottbeck auf dem Markt. Und da gehen wir zu Fuß 10 Minuten hin.
Ja gut, das ist...
Perfekt. Naja, das ist wirklich toll. Also es ist einer der ganz großen Vorteile, hier zu wohnen, ist tatsächlich dieser samstägliche Markt, weil es einfach, bis vor Weihnachten gab es zwei Frauen, die haben extrem gute Oliven verkauft, die kommen leider nicht mehr. Mhm. Dann gibt es einen sehr, sehr guten Bio-Stand, also einen Bestand mit Gemüse und Obst, dann einen mit Brot und so Trockenfrüchten und sowas. Dann gibt es ein sehr nettes Café, so als Zentrum, die halt auch so eigenes Gebäck anbieten und so weiter und so fort. Fleisch, auch von guter Qualität. Also es ist, und da hat jetzt gegenüber sozusagen noch einen Dance aufgemacht, sodass du den Rest dann auch noch da kaufen kannst. Also das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Das ist ein sehr angenehm. Da können wir einfach, da gehen wir mit zwei Rucksäcken und einem Rollwagen, ne, so einem Hacken Porsche hin, samstags morgens und packen halt alles voll.
Ja, da neide ich ja dann schon hart. Also ich wüsste jetzt tatsächlich keinen zentralen Markt in Berlin, aber kann auch sein, dass ich irgendwas komplett übersehen habe, aber ich wüsste keinen zentralen Markt in Berlin, zu dem man fahren könnte, um sich mit so guten Lebensmitteln einzudecken. Also es sind schon mehrere Stationen, die man hier immer abfahren muss. Mhm. Wer das hier hört und sagt, nee, Moment mal, geh doch dahin, ja, genau. Immer her damit, ne? Immer in die Kommentare.
Ja, ja. Ja.
Das ist irgendwie, ja. Chat sagt, der Wein Pecorino heißt so, weil die Schafe beim Almabtrieb in den Abruzzen die spätreifenden Trauben gegessen haben und diese Sorte daher so genannt wurde.
Okay, das ist ja schön.
Klingt plausibel, klingt romantisch, könnte Fake News sein, scheißegal.
Ja, das ist doch nett. Das ist eine gute Sache. Also Pecorino könnte eben von Pecora kommen und Pecora als Schaf. Also das ist halt sozusagen auch die weswegen der Käse ja auch so heißt, weil es eben tatsächlich aus Schafsmilch kommt. Und der Pecorino, also die Rebsorte, die kommt irgendwie aus dieser Ecke halt, aus den Marken oder aus den Abruzzen, Molise, da die Ecke. Also wir sind ja jetzt in Mittelitalien. Und wer mal auf die Karte schaut, weil er nicht so ganz genau weiß, wo liegen jetzt eigentlich die Abruzzen? Mhm. Das ist ja tatsächlich sozusagen, die Abruzzen sind ja ein Teil des Apennin immer noch. Also im Prinzip haben wir uns jetzt die ganze Zeit am Apennin auf beiden Seiten sozusagen entlang bewegt. Wir waren ja schon in der Romagna, ne?
Ja.
Wer sich daran erinnert, Sangiovese di Romagna, da fängt, also das ist Apennin, dann auf der anderen Seite des Apennin Richtung Mittelmeer ist halt die Toskana, da waren wir.
Nur dann, selber waren wir da nicht, ne?
Nee, leider nicht, genau. Sehr ärgerlich. Genau, selber waren wir da leider nicht. Ja. Müssen wir mal irgendwann, das wäre noch mal was, ne?
Ja, das ist noch ja mal was. Die alte Idee mit dem Wohnmobil, genau. Ist ja noch nicht tot. Ne? Ja. Es fehlt uns nur das eine Ding da. Zeit war es.
Genau.
Wahlweise
genau.
Geld, aber ist ja manchmal ist bei Freiberuflern dasselbe.
Ja. Genau. Und wenn man sozusagen diese Straße dann auf der anderen Seite wieder von Bologna fährt, ans Meer nach San Marino, dann fährt man sozusagen, hat man immer auf der Seite, ich war jetzt vor 2 Wochen da, deswegen habe ich es natürlich irgendwie schön im Kopf. Ich war praktisch bis Rimini, also bis fast
der feine
bis
San Marino. Herr ist mal nach Rimini.
Shopping
in Mailand auch, ja?
nee. Aber seitdem ich da war, meinen natürlich alle, ich hätte irgendwie eigentlich gar keine Erkältung, sondern hätte diesen scheiß Coronavirus aus Italien mitgebracht. Ist ja klar, ne?
Ja, natürlich.
Ist ja klar.
So
passt,
kennt
ja
man ihn, den Italiener.
Ja, genau. Ja. Genau. Nee, aber da ist die ganze Zeit dieser Apennin und dann fährt man von San Marino weiter, die Marken entlang. Da hatten wir ja letztes Mal die Castelli di Jesi Sachen. Und dann fährt man die ganze Küstenstraße entlang im Prinzip bis auf diese Seite der Abruzzen. Chieti ist so der Ort, wo auch dieser Wein, also aus der Nähe dieser Wein herkommt. Pescara, Chieti. Und von da aus kann man schon auf den Gran Sasso sehen. Das ist sozusagen die höchste Erhebung in Italien. Mhm. Teil des Apennin und sozusagen Teil des Nationalparks der Abruzzen. Genau. Und ganz oben neben dem Gran Sasso liegt L'Aquila, das ist die Hauptstadt der Abruzzen. Wer sich daran erinnert, ist es halt auch eines dieser Gebiete, wo es häufiger mal richtig rumst, weil die Erde bebt. Ja. Mhm. Und wenn man dann sozusagen auf der anderen Seite wieder runtergeht, dann kommt man nach Rom. Ne, das ist so sozusagen das Geografische. Und die Abruzzen sind eigentlich tatsächlich bekannt, vor allen Dingen für den Trebbiano d'Abruzzo und den Montepulciano d'Abruzzo. Und der Pecorino, der kommt eigentlich erst so seit ein paar Jahren wieder in Mode. Also den hat's
als Wein, ne? Das Wort. Also.
Ja, das ist echt ganz witzig, weil der war wirklich total außen vor bis also es gab. Ich glaube, es gab im Jahr 2000 gab es noch so 120, 130 Hektar davon, ja. Und im Jahr 2010 gibt es wieder 1200 Hektar. Und jetzt gibt es mittlerweile, glaube ich, wieder 1600 Hektar oder so. Also der war mal fast weg und ist irgendwie ist wieder populär geworden, was ich immer sehr schön finde bei solchen Rebsorten, weil viele davon sind ja auch im Laufe der Zeit einfach verschwunden.
so ganz verschwunden, ne? Also da gibt's dann noch irgendwo eine Pflanze, ja. die man.
Nee, manche verschwinden einfach. Also ich meine, es sind natürlich sehr, sehr viele Rebsorten verschwunden sozusagen mit der Reblauskatastrophe Ende des 19. Jahrhunderts. Sehr viele Rebsorten, die dann einfach nicht mehr angebaut, also nicht mehr neu kultiviert wurden, weil viele dieser Rebsorten natürlich auch gar nicht mal so einfach zu kultivieren sind. Und dann hat man es einfach gelassen, hat sich irgendwie eben Rebsorten zugewandt, die einfacher zu pflegen sind in den Weinbergen und so weiter. Und dann gab es ja in Deutschland, gab es dann plötzlich erstmal nur noch so 9 oder 10 wichtige Rebsorten. Und vorher gab es halt 200 oder so. Ja. Also es ist schon krass. Das ist und das hat ja in ganz Europa eigentlich stattgefunden. Und da hat es schon ganz schön ausgedünnt. Und wenn man Glück hat, es gibt ja Leute wie den Andreas Jung, also vom Beruf Ampelograph, Rebforscher. Der ist halt Ampelograph, ja. Der ist halt die ganze Zeit auf der Suche nach alten Rebsorten, die man auch teilweise irgendwo findet, wo man sie gar nicht vermutet. Also an irgendwelchen Hausmauern, in Dörfern, wo er halt rumgeforscht hat, wo es früher Weinbau gab, ja, wo solche Dinger noch überlebt haben, oder an irgendwelchen Waldrändern, wo er dann irgendwie sieht, ja, da ist ja, das ist ja eine Weinrebe, und dann hat er halt den Blick dafür, ob das irgendwas Interessantes ist, und dann hat er da schon ganz schön viel gefunden in den letzten Jahrzehnten.
Was macht er dann damit? Zieht er da irgendwie DNA raus und konserviert die, oder?
Du kannst die ja über eine sogenannte Selektion Massal vermehren, also du nimmst dir ein Stückchen davon und vermehrst das wieder, ne? Du ziehst eine Pflanze, also nimmst ein paar Reiser davon, ziehst Pflanzen und so weiter, ne? Und das ist halt interessant, also nicht nur natürlich um diese alten Rebsorten zu konservieren, sondern auch insgesamt auch um sozusagen so ein, auch für bekannte Rebsorten so ein Genpool einfach zu erhalten, weil im Prinzip ist ja das, was wir in den Rebschulen haben, das ist ja wie so eine Star Wars Klonarmee, die gleichen ja genetisch sich komplett und sind natürlich dann viel anfälliger für Krankheiten, ne?
Aber was macht er dann mit den Pflanzen? Hat er dann irgendwie einen eigenen großen Garten, wo er so Einzelpflanzen stehen
hat? Ja, genau. Der hat einen Versuchsweingarten.
Ja.
Und mittlerweile gibt's auch in Rheinhessen wieder eine Rebschule, die eben auf so eine Auswahl an alten Rebsorten setzt. Und es gibt halt Projekte mit Winzern, die diese Rebsorten dann eben auch wieder kultivieren. Aha. Also das kann ich mal verlinken, das kann ich mal schicken. Der Andreas Jung hat auch schon mal ein paar Gastartikel sozusagen bei mir im Blog veröffentlicht, die echt auch, also der ist einfach auch eine echte, also der ist einmal eine Koryphäe und auf der anderen Seite hat er aber auch sehr eigenständige Ansichten dazu, wo diese ganzen Reben ursprünglich herkommen. Also das ist schon, also wer mal Zeit und Muße hat, diese 4 Teile zu lesen, das ist schon ganz spannend. Also wo ihr gucken könnt, das ist unter rebenpatenschaft.de, da kann man tatsächlich auch eine Patenschaft für so eine Rebsorte übernehmen. Und dann gibt es eben die Seite historische-rebsorten.de. Mhm. Und da tut sich im Moment so einiges. Das ist wirklich ganz schön.
Ist das vergleichbar mit all den anderen Nischen, die jetzt überall aufgehen, weil die Industrie sich immer stärker zuspitzt eigentlich, sodass
Also
praktisch der Handwerksbäcker des Weinbergs.
Ja, genau. Das hat ja auch, ich meine, wir haben ja nachher den Trebbiano aus der Amphore im Glas, das ist ja auch was, ne? Das ist einfach die sozusagen der andere Weg, handwerklich Wein zu machen, im Gegensatz zu den ganzen Industrieweinen. Und gerade in den Abruzzen gibt es eben auch viele sehr große Kellereien. Und das, was wir jetzt im Glas haben, ist sozusagen der genaue Gegensatz dazu. Wobei man sagen muss, auch die großen Kellereien in den Abruzzen machen mittlerweile viel Bio und sind umgeschwenkt auf Bioanbau. Da hat sich schon auch viel getan. Das finde ich sehr schön. Ich fand immer schon, ich weiß, du hast ja auch damals im Kölner Wein- und Früchtehaus Wein gekauft manchmal, ne?
Wein und Früchte, welches war denn das nochmal?
Früchthaus.
War das denn Ehrenfeld?
Das
war Scholzen. Sülzburgstraße, ne?
Hä?
War das auf der Sülzburgstraße, dieser kleine?
War das Sülzburg?
Da in. Wir werden es nie mehr rausfinden.
Doch, bestimmt.
Aber war das da, wo ich um die Ecke gewohnt habe? Oder?
Ja, Lindenthal war das.
Lindenthal war der.
Das hieß früher Lindenthaler Wein- und Früchtehaus. Okay. So. Da habe ich sozusagen, das war einer der ersten Läden, wo ich Wein gekauft habe. Mhm. Das war ein, der hatte echt eine schöne Auswahl. Und der hatte auch immer Montepulciano d'Abruzzo da. Und ich fand damals schon immer, dass es so einer der so ganz typischen, klassischen italienischen Weine ist mit so einer schönen Würze, die aber nie, auch nie viel Geld gekostet haben. Also die haben halt damals so 5-6 Mark gekostet und hatten aber immer Charakter. Und das fand ich sehr schön. Und deswegen mochte ich diese Montepulciano eigentlich schon immer sehr gerne. Aber natürlich noch lieber, wenn sie irgendwie dann tatsächlich auch handwerklich gemacht sind. Und jetzt der Cirelli, Francesco Cirelli, von dem wir hier die Weine haben, der macht das halt auch nochmal auf eine besonders schöne Art und Weise, finde ich.
Ist doch ein schöner Wein. Und 13 Umdrehungen, das finde ich bei Weißwein immer schon beeindruckend, wie man hört.
Ja. Wobei, man muss, das hatten wir ja in der letzten Sendung auch, die hatten ja auch 13,5 teilweise, da ist es halt auch warm schon, ne? Im Prinzip sind die Abruzzen ja sozusagen die Grenze von Mittelitalien zu, oder der Übergang von Mittelitalien zu Mezzogiorno, also zum Süden tatsächlich. Und das merkt man den Weinen in einem gewissen Maße auch schon an, wenn auch nicht unbedingt den Cirellis, weil die halt wirklich auch noch auf Säure betont ausgebaut werden.
Ne? Ja, aber leichter wird es da auch nicht mehr werden. Ne? Also die Weine werden nicht mehr leichter jetzt in Zukunft. Wahrscheinlich wird es auch für die Winzer nicht mehr leichter. Aber apropos Italien.
Ja.
Ich habe einen Culatello gegessen. Hast du schon mal Culatello gegessen?
Nicht, dass ich wüsste.
Das ist ein Schinken, ein luftgetrockneter Schinken, der allerdings nicht am Knochen reift. Sondern der reift so vor sich hin, ich glaube 16 Monate normalerweise. Und da bildet
der
sich
liegt so rum.
Genau, der hängt so rum und da bildet sich dann so ein Edelschimmel drauf.
Ja.
Der dann so Enzyme in das Fleisch abgibt, wodurch das dann ganz toll schmeckt.
Ah, okay, ja.
So ein normaler Culatello, ich habe noch nie einen normalen Culatello, einen einfachen Culatello gegessen, also den die einfachen Leute zu sich nehmen. Da wurde mir gesagt, der schmeckt dann ungefähr wie so ein Parmaschinken oder das hier vom Spanier, wie heißt's? Das von dem großen,
also was Weihnachten. Parma oder Serrano-Schinken.
Serrano, genau. Ja, Serrano. Das musste ungefähr in die Richtung gehen. Jetzt war ich aber mal wieder für die Bayern-Tourismus unterwegs, Podcasts aufnehmen.
Ja.
Und bin bei Jockel Kaiser vorbeigefahren in, jetzt habe ich den Ortsnamen vergessen, das darf doch nicht wahr sein. Meyers Keller, Jockel Kaiser, also Meyers Keller heißt das Restaurant. Okay. Ist ein Typ, der hat so einen Familienbetrieb in der vierten Generation oder so. Eigentlich mal eine kleine Brauerei gewesen mit einem riesigen Biergarten mit 350 Plätzen. Das Ding hat er, als er es übernommen hat, zusammengestrichen auf 70 Plätze und macht da jetzt so Fine Dining drin. Und hat auch schon seit 20 Jahren hat der einen Stern. Und hat sich irgendwie überlegt, was kann man denn hier eigentlich mit diesen Felsenkellern machen? Das ist richtig so, Nördlingen, genau, im Nördlinger Ries, auf so einer Anhöhe steht das. Hat sich gedacht, mal gucken, so ein bisschen Lebensmittel herstellen, tralala. Und macht jetzt da seinen eigenen Culatello. Das ist der einzige, zumindest bekannte, mir und ihm bekannte Culatello nördlich der Alpen.
Okay.
Aus schwäbisch-hellischen Landschweinen macht er den. Und der reift den aber mindestens 30 Monate.
Okay.
Das war der geilste Schinken, den ich je in meinem Leben gegessen habe.
Das kann ich, das glaube ich dir direkt, ja.
Das war so unfassbar. Also es war schon ein bisschen an der Grenze zu einem, ja, wie nennt man denn das? War das Ogu? Nee, nicht wirklich Ogu. Ogu ist anders. Aber man hat schon gemerkt, dass der, ne, dass da Dreck drauf wächst. So ein bisschen so. War schon fast grenzwertig, aber trotzdem, sowas Tolles habe ich noch nie gegessen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das Problem ist, man kann das bei ihm auch bestellen. Das Problem ist, ein Pfund kostet 75 Euro.
Ja gut, das, weil er halt wahrscheinlich auch echt viel wegschneiden muss, oder?
Ja, der sagte, dass, ich glaube, 50% oder sowas verliert er von dem Zeug. Also das trocknet einfach weg dann irgendwie und hängt bei ihm im Keller rum. Ja. Und ich hatte dann eben, als ich da war und den interviewt habe, haben wir natürlich auch über den Schinken gesprochen. Ja, ich gebe dir nachher mal was. Und ich dachte so, ja geil, darf ich mal probieren. Und dann drückt er mir halt so 200 Gramm davon in die Hand.
Okay.
Yay! Dann haben wir hier gesessen, Schinkenbrote gefressen, wie die Blöden.
Sehr cool.
Das ist was, wenn du oder irgendwer aus der Hörerschaft mal was Kohle über hat, meinetwegen auch mit allen zusammenlegen. Also das war in so 100 Gramm Päckchen verpackt, was ich gekriegt habe. Ich vermute mal, dass das dann so die Standardgröße bei ihm ist. Aber das kann man sicherlich auch nachfragen. Dann halt mal was weiß ich mit 5 Leuten zusammenlegen und jeder gibt 15 Euro, dann hast du 5 mal 100 Gramm. Das ist Das ist echt ein Erlebnis. Also
okay. Und dazu ja, Michael schreibt auch im Chat, er hat den sozusagen schon in Sibello original.
Genau, Culatello di Sibello, ja.
Ja, cool.
Also und das muss, also ich würde jetzt ganz gerne natürlich auch mal normalen Culatello dagegen essen. Mal gucken, ob es den bei Rogacki oder so gibt hier bei uns bestimmt. Aber das war wirklich. Und du bist dann halt, selbst wenn du hingehst und sagst, ich kaufe 500 Gramm für 75 Euro und du lädst dir noch irgendwie 6 Leute ein, stellst 4 Flaschen auf den Tisch und ein Laib Brot und was schöne Butter, dann ist der Abend halt auch geil gewesen und war immer noch billiger, als wenn man in ein Restaurant gegangen. Also so rum geht's
ja, ja.
Also das ist wirklich, ich bin wirklich kurz davor, mir davon man was zu bestellen.
Es ist, ja. Schreibst du es in die Shownotes? Ja.
Ja, natürlich.
Ja,
ja.
Ja. Ja, schön. Ja, genau, Pecorino. Also es ist, ich meine, da ist, wie der gemacht ist, das ist jetzt kein Hexenwerk, ist einfach spontan vergoren. Ich glaube, das hier ist im neutralen Fass ausgebaut, beziehungsweise auch Edelstahl. Und ich finde, es ist halt schön unkompliziert. Es ist kein besonders komplexer Wein. Es ist halt ein unkomplizierter Wein. Aber er hat so, ich finde, es ist irgendwie auch so ein bisschen typisch italienischer Weißwein. Also auch wenn es kein Trebbiano ist, aber es ist so diese Mischung aus
italienischen Weißwein typisch.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist so die Mischung. Also zum einen, dass er durchaus ein bisschen mehr Alkohol hat, als wir das jetzt hier so üblicherweise haben. Deswegen hat er so ein bisschen kräftigeren Körper. Ich glaube, diese Mischung aus Blüten, so weiße Blüten, Mandeln sind da oft mit drin. Kräuter, sowas wie Salbei oder sowas. So ein bisschen, so wirklich so ein bisschen Bergkräuter auch, die ich finde bei italienischen Weinen sehr häufig mit dabei sind, gerade bei diesen verschiedenen Trebbiano-Varianten und so leicht herbe Noten auch mit dabei, manchmal auch sowas,
ja.
So ein bisschen was von blondem Tabak mit dabei. Okay. Ja. Und gar nicht so auf der Frucht, ne? Also nicht in der Nase zumindest. Das ist das hat so ein bisschen, weißfleischig. Hm?
Im Mund dafür sehr, aber ich weiß nicht, was für eine Frucht, was möglicherweise auch daran liegt, dass ich nicht unerkältet bin. Aber
ja, geht mir ja auch so leider.
Was ist denn das?
Wie man wahrscheinlich hört.
Eine reife Birne? Nee, hört man überhaupt nicht. Du hörst dich in deinem Kopf beschissener an als draußen.
Ah, okay.
Bei mir ist das aber auch so, haben heute auch die Kollegen gesagt. Das ist, ja, also ich klinge in meinem Kopf auch, als hätte ich irgendwie eine Schachtel Marlboro geraucht, eine Flasche Whisky getrunken und eine Tamponade in der Nase.
Geht, finde ich. So schlimm ist nicht. Ja. Nee, ich hatte es auch irgendwie am Sonntag, habe ich ja noch einen Sonntagswein aufgenommen und da dachte ich dann auch, ich höre mich irgendwie tatsächlich besser an auf dem Band, als ich mir das selber zugetraut hätte.
Selten genug der Fall. Reife Birne, würdest du reife Birne sagen?
Reife Birne. Also auf jeden Fall keine matschige Birne. Nee, es ist immer noch fest, aber eher so eine gelbe Birne.
Eine gelbe Reife. Hm? Aber mit was Bitterem.
Mit was Bitterem, auf jeden Fall bitter. Diese bittere Noten, dazu dann so cremig, ne? Irgendwie bitter und cremig. Und dann zieht sich diese Säure aber trotzdem so ganz fein irgendwie bis zum Schluss durch. Ist jetzt nicht säureprägnant, aber es ist, es bleibt irgendwie immer frisch. Was natürlich auch von diesem Bitteren kommt, aber es ist sehr saftig. Also ich mag es sehr gerne trinken.
Ist schön. Ja. Fast ein bisschen viel Säure so auf der Zunge. Das kann aber auch sein, weil meine Zunge ein bisschen lädiert ist, dass ich es darum etwas stärker abkriege.
Ja.
Mal gucken, was er im Hals macht.
Im Hals.
Auch schön. Hat so einen schönen Hauch. Einen schönen langen Hauch vor allen Dingen. Also er bleibt ziemlich lange im Hals stehen.
Ja, ich glaube auch, dass er ein bisschen Maischestandzeit hat, also dass er so ein bisschen Gerbstoff auch hat, ne, am Gaumen.
Klingt plausibel,
da ist schon, ne, da ist so ein bisschen mehr Textur, als man erwarten würde, vielleicht so ein bisschen mehr, ja, einfach ein bisschen mehr Tannin. Und das passt insgesamt auch zur Ausbauweise von Cirelli, weil der für sich ja auch das haben wir jetzt gleich als zweiten Wein, einfach auch die großen Kelleramphoren entdeckt hat und eben recht viel Wein mittlerweile in diesen großen Amphoren macht. Und da hast du ja dann einfach auch diesen Gerbstoffen. Ich glaube, wenn man irgendwann auch beim Weißwein mal so richtig darauf gekommen ist, ja, also Weißweine mit einem leichten Gerbstoff auszubauen oder mehr Gerbstoff, dann will man da auch nicht mehr weg. Ja. Also, das kann ich auch gut verstehen. Das ist, insofern, ja, denke ich, ist hier auch einfach so ein Einstiegswein. Genau. Und es gibt auch Rebsorten zum Beispiel. Die hatten wir noch nicht. Da müssen wir irgendwann nochmal zurück. Also ich war jetzt, wie gesagt, jetzt wieder in der Romagna. Und da gibt's die weiße Rebsorte Albana. Mhm. Die kennt man hier in Deutschland so gut wie gar nicht. Ist aber meiner Meinung nach eine der spannendsten Rebsorten in Italien, weil die im Prinzip auch als Schaumwein trocken, halbtrocken, aber auch als Süßwein mit so einem leichten Hang zur Botrytis ausgebaut werden kann. Die ist auch recht kräftig, aber die hat eben auch tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen Gerbstoff mit dabei. Und das ist super spannend. Also es gibt recht viele Winzer mittlerweile, die das eben auch nutzen und die meiste Standzeit verlängern und dann natürlich so einen richtigen Gerbstoffkick machen oder auch das Ganze tatsächlich in die Amphore tun. Aber selbst die, die so klassisch ausgebaut sind, die haben immer so eine leichte, so eine etwas stärkere Textur, die am Gaumen bieten. Also sehr schön. Müssen wir einfach mal hin, nochmal zurück. Also kann man ja nochmal so ein bisschen querbeet verkosten, das ganze Land.
Ich bin gerade, querbeet Italien, auch eine geile Idee. Ich bin gerade sehr begeistert davon, dass das ja gerade mal 11 Euro die Flasche.
Ja,
pardon,
kostet. Genau.
Ich stoß schon auf, dabei habe ich
es gespuckt schon. Ja, also die Abruzzen, das muss man irgendwie klar sagen, das ist ein günstiges Weinbaugebiet. Ja. Und selbst die aufwendiger gemachten Weine, die dann eben wie bei ihm hier aus einem kleinen Betrieb kommen, sehr gut gemacht werden einfach und mit sehr viel Weinbergsarbeit gemacht werden. Sie sind trotzdem nicht teuer.
Und ich würde jetzt auch mal erwarten, dass man den eine Zeit lang stehen lassen kann.
Ja,
auch noch. Also
ja,
der hält ein
paar Jahre. Das glaube ich auch. Ja, ja. Ja, ich glaube nicht, dass der Pecorino wirklich besser wird dabei. Das glaube ich nicht.
Aber halt auch nicht schlechter. Das heißt, wenn man sagt, ich bestelle mir davon jetzt einen Sechser, dann ist der halt nicht Ende des Jahres schon kaputt, sondern kann sich nächsten Sommer weiter.
Nee, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Auf jeden Fall.
Ich würde jetzt eh mal. Zum Grillen? Ja. Zum Grillen ist der geil.
Ja. Ja. Also das ist so. Also Abruzzen ist eigentlich, es gibt eigentlich nur zwei Weingüter in Abruzzen, wo die Weine teuer sind und wo man sie eigentlich nicht bekommt. ja, das ist echt ganz witzig. Also es gibt zwei Ikonen sozusagen des Weinbaus in Abruzzen. Das eine ist Emidio Pepe. Diese Weine zeigen, dass sowohl Montepulciano, vor allen Dingen aber auch Trebbiano oder Abruzzo Rebsorten sind, aus denen man große Weine machen kann, die Jahrzehnte reifen. Aha. Also du kannst Emidio Pepe Weine aus den frühen 80ern trinken, also Weißweine, trockene Weißweine. Das ist schon krass.
Und die kriegst du gar nicht zu kaufen mehr. Also jetzt, weil die sofort weg sind alle, oder?
Ja, es gibt, also ich glaube, K&U Weinhalle hat so ein bisschen was gehabt von, ich bin jetzt nicht auf dem letzten Stand der Dinge, aber da gab es ein bisschen was. Man bekommt vielleicht vor Ort bei Emidio Pepe selber was. Mhm. Ich habe sie mal probiert, zum Beispiel auf der Raw, also auf dieser Naturweinmesse in London damals, für mich eine sehr unangenehme Begegnung war, weil ich stand da und hatte ein paar Fragen und die hat sich aber die ganze Zeit mit einem anderen Typen unterhalten, also einfach 20 Minuten lang und hat mich also wirklich so gar nicht beachtet, was ich einfach unhöflich fand. Absolut, und ja. Ich musste jedes Mal neu fragen, ob sie mir jetzt den und den und den Wein einschenkt. Also es war irgendwie total nervig. Aber gut, das ist geschenkt. Die Weine selber sind toll. Und dann gibt's Valentini, das ist irgendwie ein ganz kleines Weingut, die vor allen Dingen Montepulciano d'Abruzzo und den sogenannten Cerasuolo d'Abruzzo machen. Das ist im Prinzip eine dunkle Rosé-Variante aus den Abruzzen, also auch aus der gleichen Rebsorte Montepulciano gemacht, aber sozusagen heller. Und das ist ein Mini-Weingut, die haben sich einen extrem guten Ruf mit ihren Weinen erarbeitet, aber das ist so einer, wo schon der Vater kein Telefon hatte und kein Computer. Und der Sohn zieht es einfach genauso durch. Ja? Und die Weine kriegst du eigentlich nicht.
Kann, ist doch eigentlich ein geiles Leben mit dem ganzen Schnack da draußen, nichts zu tun haben. Und
so. Genau, also ich hab heute nochmal nachgelesen bei Eric Asimov, das ist ein Weinjournalist von der New York Times, der hat über ihn mal geschrieben und der sagte, als der neue US-Händler, also der sich sozusagen um den Import dieser Weine bemüht hat, der hat dann irgendwann, ist er dann auf den Valentini, den Jüngeren, getroffen und hat gefragt, ob er die Weine importieren könnte und dann hat er ihm einfach nur gesagt, schreiben Sie mir schreiben Sie mir einen Brief, aber per Hand. Aber per Hand. Sehr gut. So, ne?
Und darf dann ich gerne ist, hinkommen.
Genau. Genau, es sind winzige Mengen, die vergleichsweise teuer sind. Also das sind dann auch Flaschen für 70, 80 Euro oder so. Also und man bekommt sie halt kaum, ne? Das ist so wie Clos-Rougeard halt. Das ist extrem geringe Produktion, ein Riesenbedarf auf dem Sekundärmarkt und dann steigen halt die Preise ganz schnell. Aber das ist sozusagen die Ausnahme, die aber eben zeigt, dass diese Rebsorten, wenn man sich wirklich, also wenn man wirklich Gas gibt, dass die eben auch große Weine hervorbringen können. Aber ich finde halt, Chirelli ist so mit das Beste, was man aus den Abruzzen bekommen kann, wenn man diese Stilistik mag. Ne? Das sind immer Weine, die eben auf Frische gemacht sind, auch der Montepulciano gleich, und der aber trotzdem, finde ich, sehr schön die Rebsorten rüberbringt. Also trinken wir mal den Trebbiano d'Abruzzo. Ja, also der mit dem Gelb und der Amphore vorne drauf. Und wer mal schauen möchte, wie die Weine, also wo die Weine ausgebaut werden, die Website heißt agricolacirelli.com und da sieht man halt diese großen, ich glaube 800 Liter Amphoren sind das aus toskanischen, also die werden normalerweise in der Toskana hergestellt und haben halt dann oben so einen Schraubdeckel drauf und in diesen Amphoren werden die Weine eben ausgebaut. Und ich finde, Chirelli macht das...
Sind diese Amphoren mit irgendwas ausgekleidet oder ist das tatsächlich unmittelbar der Ton, mit dem der
Also die klassischen Quaveris aus Georgien, die waren eigentlich immer mit Honig aus, also Bienenwachs ausgekleidet. Aber ich glaube, ich weiß, dass die spanischen Amphoren und ich glaube auch die toskanischen so gebrannt sind, dass die tatsächlich dicht sind. Das heißt, da ist keine Wachsschicht mehr drauf.
Okay, ja. Das heißt, man, wenn man sich einbildet, den Ton der Amphore zu schmecken oder zu riechen, dann könnte es sogar sein, weil wir hatten einen Excedra, hieß der, auch hier aus der Sendung. Als ich dann wusste, dass er aus der Amphore kommt, hatte ich immer das Gefühl, als würde ich den Ton schmecken können. Aber ich weiß nicht, ob das nicht mein Gehirn ist, der das gemacht hat.
Ja, aber ich glaube, tatsächlich ist es das Gehirn in einem gewissen Maße. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eigentlich daher kommt, dass diese Weine, die im Ton ausgebaut werden, so eine Textur haben, wie eine feine wie eine gebrannte Tonschicht. Ja. Weißt du? Also es ist, glaube ich, eher das Mundgefühl, das das evoziert. Ja. Und das ist jetzt Trebbiano trifft auf Amphore, ne?
Ja.
Das ist halt was ganz Eigenes. Also das Trebbiano haben wir jetzt ein paar Mal schon in der Italien-Reihe gehabt. Das ist jetzt natürlich eine ganz eigene Interpretation des Ganzen, aber eine, die ich persönlich total geil finde. Also das könnte ich mir auch einfach so reinschütten, die ganze Flasche.
Ja, ich habe gerade ein bisschen das Problem, dass ich kaum was... Warte mal, wo ist mein Probierglas? Ich rieche zu wenig.
Okay.
Ein bisschen wärgt sich also mein Tisch. So, es wird. Mal gucken. Ich rieche da kaum was bei diesem Wein. Das ist ganz interessant. Wie kommt's?
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Was riechst du denn da? Was hast du überhaupt wieder in Italien gemacht, du Arsch?
Du, ich habe einen Artikel geschrieben für den Meininger Verlag über die Weine der Romagna. Ich war vor 3 Jahren schon mal da. Mhm. Also, wenn man es genau nimmt, dann bin ich vom Anbauverband eingeladen worden, auch damals schon. Und die haben halt einen Artikel gebucht, der aber eben auch als solcher sozusagen bezeichnet ist. Ne? Das ist ein Advertorial. In dem ich aber angenehmerweise komplett frei bin, was ich schreiben will.
Aber du darfst es nicht schlecht finden, oder?
Naja, ich muss jetzt, also wenn ich es jetzt von vorne bis hinten scheiße fände, dann wäre es natürlich doof. Aber ich kann das durchaus auch, kann mir das auch durchaus kritisch anschauen. Aber es steht irgendwie drüber ganz klar, dass es eben ein Advertorial ist, ne? So. Mhm. Und aber für mich macht's das nicht weniger spannend eigentlich, weil ich schon beim ersten Mal da sehr viel gelernt habe und jetzt auch wieder. Ich meine, es war zwar brutal, weil wir haben in 2 Tagen eigentlich, ich bin Donnerstagnachmittag angekommen, Samstagnachmittag geflogen, also real 2 Tage 13 Weingüter abgeklappert. Das ist einfach Arbeit, ne? Mhm. Ja, aber war super spannend. Ich habe schon lange nicht mehr so viel kompakt gelernt wie in den 2 Tagen. Das genau.
So, da muss ein bisschen wärmer werden, dann kommt da auch was. Naja.
Also ich finde, steht ja auch schon im Chat, also es ist es ist Honig, es ist, aber es ist, ich finde, es ist der Honig sozusagen ohne, also nur mit nur ganz wenig Süße, finde ich.
Ja.
Ich finde, ja, es sind herbe.
Das Herbe am Honig ist es, genau. Ja. Weil Honig, ne? Jeder Herbe Honig ist Honig. Ja, ein bisschen herb, aber da ist nur das Herbe drin, ja.
Dann finde ich, es ist auch das Herbe von so ein bisschen das Herbe von Orangen mit Orangenzesten auch mit drin. Nicht vordergründig, eher so ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht auch so Kumkatz eher. Hier finde ich, ist Tabak ein bisschen präsenter als beim Pecorino.
Schafft meine Nase leider nicht.
Scheiße. Okay. Ich finde, man hat so ein bisschen
was. Ich weiß, was du meinst mit Tabak. Ja. Mhm.
Ich finde, man hat so ein bisschen was auch von von Ginster, glaube ich. Ginster ist das.
Melusine ist es.
Ja. Ginster und so ein bisschen so eben auch so südländische Kräuter, so wie so ja so Macchia-Kräuter halt. Und dann hat man aber auch das Süße. Das ist ja typisch auch für diese Weine. Genau, so ein bisschen für diese Weine, die im Maische vergoren sind und eben dann auch praktisch ohne Schwefel ja auskommen, weil sie einfach so auch schon stabil sind. Dann kommt eigentlich von der Hefe so ein bisschen Süße dazu. Dann hat man diese schöne Textur dabei.
Oh, ist das ein geiler Wein.
Ne?
Boah. Oh, herrlich. Er hat auch diese das Bittere, was der Pecorino eben hatte, aber so in
Er hat gut auch die Birnennoten noch so, viel stärker.
Oh, herrlich.
Ja. Er hat diese Birnennoten auch. Und das Schöne ist, und das hat man bei diesen Amphorenweinen einfach so häufig, man hat eine Süße in dem Wein, obwohl dieser Wein eigentlich komplett knochentrocken ist. Da ist ja kein Gramm Restzucker mehr drin. Ja. Null. Ne? Aber trotzdem hat man eine Süße von der Hefe, von der Frucht irgendwie am Gaumen. Das finde ich eigentlich das eigentlich Beeindruckende bei diesen Weinen normalerweise. Zusammen eben mit dieser schönen, feinen Textur.
Ist natürlich auch eine 20-Euro-Flasche, ne? Trinkst du nicht jeden Tag?
Nee, genau.
Also Vrind Flaschenhörerinnen und Hörer trinken das natürlich jeden Tag, denn ist ja geil.
Ne?
Aber der ist so überwältigend irgendwie. Also ich finde ihn gerade wirklich überwältigend, aber dabei nicht so aufdringlich überwältigend. Also der ist überwältigend, aber du willst nicht drüber reden, sondern einfach mach mal noch eine Flasche auf jetzt.
Genau, das finde ich, und das finde ich wirklich, das macht der Cirelli total schön bei seinen Weinen. Dass die so unaufgeregt dabei sind irgendwie.
Herrlich.
Und so stimmig. Und dass er sozusagen dieses Ungewöhnliche mit der Maischevergärung und der Amphore, wo es ja wirklich ganz, wo ja bei anderen Leuten auch ganz schräge Weine bei rauskommen, dass der das so schön integriert. Das ist immer noch ein Wein, der, glaube ich, vielen Leuten schmecken kann.
Ja.
Während die normalerweise wahrscheinlich bei den meisten Naturamphoren, Maischevergorenen Weinen sagen würden, nee, lass mal, bah, das ist bah. Ne? Und das macht er halt überhaupt nicht. Der macht das ganz klar und sauber. Das ist, ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr guter, einfach ein sehr, sehr guter Winzer. Und der ist dabei ja noch Landwirt. Der hat einen Mischbetrieb, der hat diverse Tiere, also ich glaube vom Huhn über die Puten bis zum Schwein, und dann hat er halt Getreideanbau und so ein bisschen Obst- und Gemüseanbau. Also es ist ein klassischer Mischbetrieb eigentlich.
Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, woran der mich erinnert. Ich hatte mal einen Wein, der kam, glaube ich, aus Sizilien, oder sagt man von Sizilien? Eine gute Frage.
Nö, eigentlich glaube ich aus Sizilien.
Aus Sizilien, und der hieß Planeta Alastro.
Okay.
Daran erinnert er mich, wobei dieser Planeta Alastro wesentlich süß ist das falsche Wort. Der hatte halt auch so eine Herbheit, aber ja doch eine süße Herbheit. Der hier hat ja eine herbe Süße, der andere hatte eine süße Herbheit. So, oder nee, genau andersrum. You get the point, egal. Ich habe genug gegessen, um jetzt noch sinnvoll reden zu können, nach 40 Minuten Sendung.
Ich dachte, du hättest am Anfang nur ausgespuckt und dann nur
ja,
so ein Stückchen
getrunken. Ja, aber irgendwie. Okay. Es gab, ist zu lecker,
ne?
Es gab halt auch nur Salat und es ist halt auch wirklich lecker.
Ja, schön. Ja. Ja, also das ist, das ist Cirelli.
Herrlich. Echt gut gelungen.
Aus Sampore.
Echt gut gelungen. Das wird, leider werde ich da wahrscheinlich dann hinterher wieder auf Bestellen klicken müssen. Ich hasse dich.
Genau.
Dem Chat fällt gerade auf, dass ich mich an einen Wein erinnern kann, was doch äußerst selten ist. Das ist richtig.
Stimmt.
Ja.
Stimmt.
Aber dieser Planeta Alastro, das ist auch lange her. Das, weiß ich gar nicht. Bestimmt 15 Jahre her oder sowas. Vermute ich mal.
Also es ist eigentlich ein völlig anderer Wein, aber
ja, und der hatte mich aber dermaßen mitgenommen damals, dass ich auch irgendwie dann auch, glaube ich, ein bisschen länger gesucht hatte. Ich hatte den, hatte ich in irgendeinem Restaurant, in irgendeiner Wirtschaft gab es den. Und ich habe den dann nicht gekriegt und bin dann da, glaube ich, auch nochmal hin, um den ein paar Flaschen abzukaufen oder so. Und da kriegt man dann ja, das merkt man sich dann eher. So.
Ja, genau. Ja, die Weine kriegen wir heute von Lebendige Weine aus Berlin. Das ist ein kleiner Startup sozusagen, ein kleiner recht neues Angebot mit Weinen, was ich halt sehr schön finde, mit einem großen Angebot von Vin Naturel Weinen. Mhm. Vin Naturel hat ja kein Endkundengeschäft mehr, die liefern ja nur noch an Gastro- und Wiederverkäufer.
Moment, was? Redest du von meinem Vin Naturel am Savigny-Platz?
Nee, Vin Naturel, wo wir schon häufiger auch Weine besprochen haben aus der Sendung.
Ja.
Die sind ja aus Berg, also Starnberger See.
Wie hieß denn der Laden? Vinikultur hieß der Laden.
Nee, das ist Vinikultur. Nee. Vin Naturel haben wir ja früher recht häufig eben Weine im Programm gehabt. Das ist ja auch einer der Läden, für die ich sozusagen Verkostungsnotizen schreibe. Und die machen aber ja kein Endkundengeschäft mehr, deswegen macht es keinen Sinn, mit denen noch Pakete sozusagen zu machen.
Schade, warum?
Aber weil es einfach für die zu viel ist. Der Aufwand ist einfach zu hoch. Und die haben sich einfach komplett darauf verlegt, dass dann andere Leute wie Dimitri Teitz, der jetzt die Lebendigen Weine hat, das sozusagen übernehmen.
Ja.
Und genau, das finde ich sehr schön, weil er halt einen großen Teil des Angebots von Vin Naturel hat, sodass wir da bestimmt noch häufiger drauf zurückkommen können. Ja, finde ich gut. Ja, genau. Dann nehmen wir noch mal den dritten Wein ins Glas.
Ja, währenddessen mache ich dann mal weiter mit irgendwie Fremdgeschichten erzählen.
Ah, ja.
Ich habe, was ich ja sehr selten habe, ein Tipp für einen Podcast, eine Hörempfehlung, obwohl ich äußerst unzufrieden bin mit der Klangqualität dieses Podcasts. Aber vielleicht, wenn das genug Leute hören und sich über die Klangqualität beschweren, ändert sich da ja was dran. Den Machern ist ihr minderer Klang auch bewusst. Das heißt, ihr braucht die jetzt nicht tot zu spammen oder sowas. Ich werde auch in 2 Wochen mit einem der Macher reden.
Vielleicht sponsert man die einfach, dass sie sich ein vernünftiges Mikrofon kaufen können.
Ja, also die arbeiten mit Headsets und zwar diesen Superlux irgendwas. Den kannst du halt komplett, die kosten 40 Euro, kannst halt komplett in die Tonne kloppen, die Dinger. Mhm. Also Headsets sind schon was äußerst vorsichtig einzusetzen ist, sage ich mal. Also selbst diese teuren Beyerdynamic Headsets, die viele Podcaster und Podcasterinnen benutzen, selbst die klingen sehr oft sehr schlecht, wenn man nicht wirklich vorsichtig ist im Umgang mit denen. Also gibt's ein paar Tricks, auf die man achten muss, sonst klingt man halt dumpf und doof. Und am liebsten würde ich die halt gar nicht mehr einsetzen, aber ist halt ein bisschen schwierig, weil meine Auftraggeber bestimmte Dinge erwarten und so. Egal. Jedenfalls benutzen die diese Superlux-Drecksdinger. Ich habe denen gesagt, die sollen die wegschmeißen und sich lieber jeder ein Rode M3 in die Hand nehmen und da reinsprechen. Dann klingt's halt wirklich total satt und geil. Der Podcast, den ich empfehlen will, der nennt sich Völlerei und Leberschmerz. Okay. Und ist ein Food und Drink Podcast. Und das gibt's halt viel zu selten. Ich höre halt den ganzen Tag, also wenn ich kann, WDR5, alles in Butter. Das lässt allerdings ein wenig nach, habe ich so den Eindruck. Und Völlerei und Leberschmerz, die sind eben hauptsächlich in Düsseldorf unterwegs. Also die leben da, das macht unter anderem der Thomas Knüver und Carmen Hildebrand. Kennst du möglicherweise?
Ach so, ja.
Also Carmen ist ja die Spirituosenfachfrau des Internets.
Irgendwie. Ja. Und Thomas, ach so, ja klar, kenne ich die.
Die Rothaarige mit den Locken.
Ja, klar, die hat früher, wo hat die früher gearbeitet in Düsseldorf?
Ja, genau, irgendwas Blödes, irgendwie, warte mal. Ich weiß auch nicht mehr, die hat irgendwie Corporate Communication
dran. Ja.
Und die machen halt einen Podcast. Altvölleran und Leberschmerz ist auch noch eine dritte Frau dabei, deren Namen, also hab ich vergessen, weil ich kenne die nicht persönlich und dann vergesse ich immer alle Namen. Und ich finde es wirklich, also inhaltlich, was die machen, ist total toll.
Okay.
Die Produktionsweise, also die Struktur der Sendungen ist total toll.
Die haben schon 26 Folgen
gemacht. Ja. Ich bin ja mit Podcast-Empfehlungen bin ich ja immer sehr sparsam und sehr vorsichtig. Also bevor da nicht mindestens 10 Folgen veröffentlicht sind, die ich alle gehört habe, erlaube ich mir kein Urteil. Klar, wenn es mies ist, weiß ich es nach der zweiten Folge, aber bis zu einer Empfehlung dauert es bei mir dann immer noch ein bisschen. Haben wirklich, du musst dir vorstellen, stell dir vor, wenn wir unsere Sendung so produzieren würden wie Völlerei und Leberschmerz, würden wir halt zusammen irgendwo sitzen. In einem Café würden uns unterhalten über irgendwas oder würden irgendwo sitzen und uns unterhalten über die Weine und tralalala.
Ja.
Und dann gäbe es einen Umschnitt, wo wir beim Winzer sind und mit dem Winzer ein Interview machen, während wir beim Winzer sind. Sowas machen die. Und die haben jetzt letztens eine Folge gehabt.
Also die schneiden das da rein dann einfach.
Die schneiden das da rein. Also es ist richtig gut produziert. Es klingt halt nur nicht gut, weil deren Mikrofone scheiße sind. Okay. Es ist halt wirklich so, die sitzen halt da und sitzen im Café, trinken Kaffee, unterhalten sich über Kaffee und kommen dann langsam dahin, dass sie ja bei so einer Düsseldorfer Kaffeerösterin, die seit, weiß ich nicht wie viel Jahren Kaffee röstet und da auf dem Markt auch verkauft, dass sie da ja waren und ein Interview gemacht haben. Dann wird das Interview gesendet, dann finden die sich wieder ein an einem anderen Ort und reden weiter. Toll gemacht, wirklich. Also echte Empfehlung, bis auf die Mikrofonierung, aber das kriegen wir denen auch noch irgendwie eingebläut.
Mm, okay. Ja. Ja, daran sollte es ja jetzt eigentlich nicht scheitern.
Nein, überhaupt nicht. Und das Schöne ist halt, Carmen ist halt Spirituosenfachfrau und isst gerne. Thomas ist halt sowieso so ein Sternefresser, der nicht unterwegs ist und Restaurants leer frisst. Und die Kollegin, die dabei ist, ich glaube, die hat sogar mal, muss man auf der Webseite gucken, die hat auch eine total eindrucksvolle kulinarische Biografie irgendwie. Und das wertet die Sendung auch irre auf. Also du merkst halt richtig, dass sie nicht nur wissen, worüber sie reden, sondern auch noch einen Heidenspaß daran haben an dem Zeug. Ja.
Genau. Klüver war Indiskretion Ehrensache, glaube ich.
Ja, genau, Indiskretion Ehrensache hat der gemacht. Ja, war früher beim Handelsblatt, glaube ich, sogar und so.
Ja, genau.
Und hat dann aber rechtzeitig die Kurve gekriegt, als Print, der Tod des Printjournalismus abzusehen war.
Ja. Ja, da werde ich reinhören. Ich habe es mir schon abonniert. Ich
sehr gut.
Höre rein. Sehr schön. Ja.
Ja, nee, einen habe ich. Ich habe noch eine Empfehlung jetzt zum Lesen und Gucken. Auch sehr Salz, Fett, Säure, Hitze von Sami Nosrat.
Ja, gut.
Das Buch der Bücher, wer es noch nicht hat, wer es noch nicht gelesen hat, ein Kochbuch, das sich mit diesen vier Komponenten halt Salz, Fett, Säure und Hitze auseinandersetzt und damit was für einen Einfluss diese Komponenten auf die Speisen haben und so weiter. Ganz, ganz tolles Buch. Der literarische Teil des Buches ist wirklich sehr, sehr schön. Wunderschöne Illustrationen drin. Dummerweise ist bei der Übersetzung sehr viel schiefgegangen. Zumindest muss ich das annehmen, dass da sehr viel schiefgegangen ist. Also zwei Dinge sind mir direkt am Anfang aufgefallen. Also Sami Nosrat schreibt, sie würde am häufigsten kosher Salt verwenden, steht im Original. Das ist ins Deutsche übersetzt mit koscheres Salz. Das gibt es nicht. Nee. Koscheres Salz, also kosher Salt ist halt koscher Salz. Das ist Salz, das man zum Koschern benutzen kann, weil es nämlich zusatzstofffrei ist. Das ist der eine Fehler, den sie machen in der Übersetzung. Der andere Fehler ist noch krasser. Sie verwechseln ständig die imperialen mit europäischen, also mit metrischen Maßen. Das heißt, da steht auf einmal, dass du auf einen Teelöffel 14 Gramm Salz bekommst. Und das darf dir nicht passieren, wenn du ein Kochbuch schreibst, finde ich.
Nee.
Das heißt, du hast halt irgendwie auf den ersten 20 Seiten siehst du schon diese beiden Fehler. Das heißt, du musst eigentlich für den kompletten Rest des Buches davon ausgehen, dass du alles nochmal selber nachrechnen und recherchieren musst. Ob das so ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Ja, aber es kann halt passieren. Daraufhin habe ich auf Twitter rumgerantet, habe gesagt, so ein schönes, so ein nützliches Buch. Es ist wirklich nützlich, das Buch. Weil du kannst halt, ob du Laie bist oder Fortgeschrittene, das macht dir eine ungeheure Lust darauf zu kochen, irgendwas. Und irgendwo nochmal mehr Salz dran zu machen oder weniger oder anderes oder weiß der Geier. Hab dann auf Twitter rumgerantet, hab gesagt, so ein nützliches, so ein schönes Buch, aber für 36 Euro würde ich erwarten, dass Übersetzung und oder Lektorat nicht so schlampig gearbeitet hätten. Haben dann noch zwei, drei Leute gesagt, ja stimmt, ist mir auch aufgefallen und ich dachte, ich wäre alleine. Paar Tage später schreibt mir der Verlag.
Okay.
Was ich schon mal wirklich faszinierend fand. Also guten Tag, ich bin die Lektorin und was ist denn hier? Das ist doch so super besprochen worden, die Übersetzung des Buches. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, weil nämlich alle Leute, die dieses Buch rezensiert haben, nicht ein einziges Mal ein Rezept daraus gekocht haben oder sich die Rezepte auch nur angeguckt haben, sondern einfach nur irgendwie die schönen Illustrationen und wie toll das erzählt ist und so. Und schon kriegst du geile Rezensionen, hast aber eigentlich ein Buch, das dringend neu lektoriert werden muss irgendwie.
Ja.
So, das heißt, die Empfehlung lautet, Salz, Fett, Säure, Hitze, will man in der Küche stehen haben. Wie gesagt, kostet 36 Euro. Man will aber auch die Rezepte nochmal nachrechnen, bevor man sie blind nachkocht. Also wenn da steht Teelöffel, kann es sein, dass es eigentlich ein Esslöffel sein muss und umgekehrt. So, ja. Das ist ein bisschen schade. Ja. Wer gut genug Englisch. Willkommen im Rheinland. Wer gut genug Englisch kann, kann sich das kaufen in digital. Jetzt weiß ich nicht, hier Apple Books habe ich es gesehen und Amazon Kindle habe ich es gesehen. Da sind auch die Illustrationen drin. Das heißt, sieht auch sehr schön aus, wenn man das jetzt nicht auf dem Schwarz-Weiß-Display liest. Und da kostet es nur 16 Euro. Also wer sich nicht der Gefahr aussetzen will, über die falschen Übersetzungen zu stolpern, kauft sich das am besten in Englisch und digital. Aber trotzdem, ich finde, es darf in keiner Küche fehlen. Es ist wirklich ein wunderbares Buch. Also auch einfach so als Lektüre, also ohne überhaupt was kochen zu wollen, einfach als Lektüre das Buch zu lesen. Und das Ganze gibt's auch nochmal als Netflix-Serie in vier Teilen, also auch Salz, Fett, Säure, Hitze.
Ja.
Hat aber mit dem Buch nicht so viel zu tun. Also es geht auch die einzelnen Komponenten an, was man damit machen kann. Sie reist halt um die Welt und Fett ist so meine Lieblingsfolge, weil die spielt in Italien. Da gucken sie halt, wie macht man Nudeln, wie macht man Ciabatta und so weiter und so fort. Auch eine schöne Serie, ist aber kein Ersatz für dieses Buch. Ja.
Ich könnte noch was dran anschließen.
Mama.
Es gibt ein Buch von Michael Pollan, das ist ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist. Ein Koch, also Hobbykoch sozusagen, der hat die Kochen, eine Naturgeschichte der Transformation geschrieben.
Ah, oh, davon habe ich auch schon mal, das soll geil sein auch, ja.
Ja, er schreibt sozusagen über diese vier Aggregatzustände des Kochens sehr ausführlich. Also es sind, und das ist auch so ein bisschen das Problem des Buches. Ich glaube, er hört sich selber insgesamt so ein bisschen gerne zu.
So wie wir.
Es ist, also ja, es ist in Teilen, es ist wirklich schön und sehr spannend, sehr interessant. Hat halt 524 Seiten. Und ich sag mal, wenn es 400 gehabt hätte, wäre es richtig gut. So ist es, hat's halt Längen. Aber ich finde, es ist trotzdem eine Empfehlung wert, weil es halt so ein bisschen einfach zurückgeht. Womit hat's angefangen? Ja, mit Braten und Fleisch und diesen Gerüchen und so. Also es ist so ein bisschen so wie so eine Kulturgeschichte des Kochens. Und er besucht halt viele interessante Leute, die sich mit diesen, also wirklich mit Grillen beschäftigen, ja. Nicht mit dem, was wir so tun, sondern die sozusagen dem Grund des Barbecues auf dem Barbecue auf den Grund gehen, sozusagen, die erzählen, wo es tatsächlich herkommt in den Südstaaten und so weiter. Also es ist schon spannend, also schon ein gutes Buch, finde ich. Ja. Es hätte halt ein bisschen einfach, auch da hätte es ein Profi als Lektor oder ein wirklich guter Lektor schon drüben in den USA, der hätte dem einfach ein bisschen mehr wegstreichen müssen,
dann wäre es
besser gewesen. Ne? Mhm. Ja, so.
Ja, was mich halt so geärgert hat, tatsächlich bei Salt, Fat, Acid, Heat, ist, dass wenn du, also das ist irgendwie, das wäre so, ich übersetze jetzt keine Bücher, würde ich Bücher übersetzen oder würde ich überhaupt übersetzen, wäre das Erste, was ich mache, wenn ich ein Originalwerk aus den USA bekomme, darauf zu achten, es sauber zu lokalisieren. Also zu gucken, wo bin ich? Ich bin in Deutschland, ich bin in Europa, das heißt, hier muss die Metrik, also das metrische Maß stimmen. Also das ist,
absolut.
Hat mich richtig, richtig geärgert. Also wirklich, weil das ist ein Anfängerfehler.
Nee, das darf nicht passieren, also genau. Ja, das müsste man ja auch wissen einfach. Ja. Das ist, also ich meine, das, genau. Das,
ich hab dann halt zurückgeschrieben, hey, schön, dass Sie sich melden, vielen Dank. Weil das ist natürlich auch schwierig, ne? Weil in meinem Twitter-Profil steht keine E-Mail-Adresse, da steht eigentlich nicht, wer ich bin. Das heißt, die muss halt richtig nochmal geguckt und geklickt und gesucht haben, wen sie da eigentlich vor sich hat und wie sie mich dann im Zweifelsfall erreicht. Und das ist ihr gelungen. Also fand ich schon mal ganz cool. Ne?
Ja, schön.
Ja. Also trotzdem, trotz der Fehler, absolut eine Empfehlung. Also ist auch als Geschenk, das ist so, da sind halt so schöne Illustrationen auch drin. So ein bisschen auch wie das hier von dem Franzosen, das ich auch immer so gerne verschenke. Wie hieß das nochmal?
Weiß ich jetzt gerade nicht.
Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Sendung gesagt. Fällt mir wieder ein, während du über den Wein redest.
Okay.
Apropos
Wein reden. Ja, genau, wir haben ja noch Wein reden. Und also ich kann ja noch mal sozusagen auch noch mal zwischendurch eine Ankündigung machen, die ich natürlich auch schon mal gemacht habe. Ich mache ja mit im April mit Bottle Stops eine Tour durch Rheinhessen und sie ist noch nicht voll. Also genau, Reklame für eine eigene Veranstaltung. Und es ist ja die erste sozusagen ihrer Art, dass wir in Rheinhessen ein paar Winzer besuchen, abends essen gehen. Jeder bringt ein paar Flaschen mit und wir lassen uns quasi volllaufen mit den Sachen, die wir irgendwie alle selber mitbringen. Das wäre dann der Freitagabend und Samstag eben auch nochmal eine Tour durch verschiedene Weingüter in Rheinhessen. Also wer noch Lust und Zeit hat, teilzunehmen, bottlestops.de, da findet man diese Tour. Und ja,
das war, wo ich glücklicherweise keine Zeit
hatte. Wo du glücklicherweise nicht kannst und genau. Und Michael aus dem Chat auch nicht kann. Sven kann.
Sven kann immer, wenn es irgendwas zu saufen und zu fressen gibt. Sven, wir haben dich unter Beobachtung, Freunde.
Genau. Aber es können noch ein paar mehr werden. Das ist ja immer so ein bisschen am Anfang, wenn man mit sowas startet, kann das ein bisschen, ja, brauchst du einfach ein bisschen mehr Anschub. Genau, das war die kurze Werbeeinblendung von mir nochmal. Wir haben jetzt Montepulciano d'Abruzzo im Glas und Montepulciano d'Abruzzo ist eigentlich sozusagen die Sorte, für die die Abruzzen stehen. Es ist eine Sorte, die sich so ein bisschen in die anderen Nachbarregionen auch ausgebreitet hat. Also in den Marken, wo wir letztes Mal waren, gibt's die. Und in Molise, das ist sozusagen auf der anderen Seite der Abruzzen, gibt's das auch. Aber eigentlich ist es halt die Rebsorte der Abruzzen. Und es ist irgendwie irgendwann da entstanden. Und ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, wo sie herkommt. Bei Pecorino ist ganz witzig. Bei Pecorino geht man davon aus, dass sie tatsächlich direkt von irgendwelchen Wildreben abstammt. Bei Montepulciano gibt es irgendwelche Vorläufer sozusagen. Ja. Meistens wird Montepulciano, also der typische Montepulciano, wird eigentlich im Holz ausgebaut, würde ich sagen. Also das meiste, was ich so vorher getrunken habe, hat dann meistens so ein bisschen Holzeinfluss. Das ist jetzt bei diesem hier nicht der Fall.
Ich wollte gerade sagen, das, Holz ist ja nicht, da ist eher hier dieses feuchte Keller.
Ja, das ist eher sehr so der feuchte Keller. Und das reduziert sozusagen diesen Rotwein auf etwas, was man das ganze Jahr über eben auch im Sommer trinken kann mit einer leichten Kühlung, weil es eben diese Frische und Säure hat und gleichzeitig aber trotzdem auch eine Frucht und eine Würze, diese Würze, finde ich, die der Wein hat, die ist einfach diesem Montepulciano d'Abruzzo immanent, wenn man so will, ja.
Würzimmanenter Wein.
Ja, ja.
Das Buch, was ich übrigens meinte, ist ein Comicbuch von einem Franzosen, der ist Guillaume Long. Hat auf Deutsch leider einen ganz unangenehmen Titel. Es heißt auf Deutsch, Kann denn Kochen Sünde sein? Ein Ach, Comic schön, ja. für Genießer. Ganz furchtbarer, also wirklich ein ganz unangenehmer Titel, finde ich. Und wird dem Werk auch überhaupt nicht gerecht. Und das halt auch, Guillaume Long ist, glaube ich, sogar ein Gastrokritiker oder sowas, der zeichnet halt, wie er so zu verschiedenen Sachen. Es gibt einfach eine Doppelseite darüber, wie man Kaffee ordentlich zubereitet. Und es hat halt überhaupt nichts damit zu tun, wie man Kaffee ordentlich zubereitet, sondern wie er der Meinung ist, dass Kaffee ordentlich zubereitet werden soll.
Ja, klar.
Und das ist halt richtig schön gemacht mit so kleinen Skizzen von so einer kleinen Kaffeemaschine. Und also ein ganz tolles Buch auch. Gibt's vor allen Dingen antiquarisch gibt's das sehr häufig für einen Fünfer oder so. Ist dann so vielleicht mal so eine Ecke eingeknickt oder sowas, aber ist ja egal, weil was du in der Küche hast, wird eh dreckig.
Ja, ja,
kommt alles in die Shownotes, könnt ihr klicken, gibt's dann auch, ja,
Affiliate
und so. Ja.
Okay, so, ja, das ist, also diese Titelübersetzungen manchmal im Deutschen sind echt so katastrophal.
Ja,
ich überleg grad.
Ich frage mich dann immer, sind wir Deutschen wirklich so doof oder werden wir für so doof gehalten?
Also. Nee, ich weiß nicht, das ist ja unser eigenes Bier, dass wir so,
nee, ich meine, doof gehalten von halt den Leuten in den Verlagen. Sitzen da Leute in den Verlagen, denken, nee, komm, die Lück, die sind so blöd. Schreib das mal so, dass es auch überhaupt keiner irgendwie verwechseln kann. Ja, also, weil im Original heißt es irgendwie vom Essen und Trinken oder so ähnlich. Was ist das? Ja.
Ja, ich überlege gerade, ich habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch drauf komme, ich habe, also ich bin ja ein Fan, witzigerweise, von englischen Kochbüchern, also von englischen Köchen. Also ich habe vergleichsweise glaube ich, am meisten Kochbücher von englischen Köchen ist, was ja irgendwie absurd ist, weil die, weil ich ja bis vor wenigen Jahren der Meinung war, dass Engländer eigentlich überhaupt gar nicht kochen können, was natürlich mitnichten der Fall ist, weil sich das irgendwie super entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber genau, ich habe also eine ganze Reihe an englischen Kochbüchern und eines ist von dem Restaurant Duck Soup aus London. Aha. Und ich komme aber jetzt nicht darauf, wie das im Deutschen heißt, aber es ist, hat auch so einen unfassbar schlechten Titel, ja. Dass man das eigentlich gar nicht glauben mag. Ja, ja. Nee, komme ich jetzt nicht drauf. Vielleicht findet es der Chat irgendwie. Ja, genau. So, wie auch immer. Der Amphorenwein ist halt der sozusagen der teuerste Wein in diesem Dreierpaket. Jetzt gehen wir preislich wieder so ein bisschen runter, weil das sozusagen
auch,
der
auch 11 Euro wie der erste. Jo, ja.
Genau. Weil er sozusagen der einfache Montepulciano ist. Es gibt noch einen noch einfacheren Wein aus dem Weingut, der heißt, glaube ich, einfach nur quasi Rosso d'Abruzzo oder so. Ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf, wie er genau heißt. Aber irgendwie so in der Richtung. Der kostet, glaube ich, sogar unter 10 Euro, ist aber eigentlich auch ein 100%iger Montepulciano, nur dass er eben sozusagen nicht so ausgewiesen ist und irgendwie vielleicht noch ein bisschen weniger lang ausgebaut wurde und vielleicht noch ein bisschen ja, einfacher ist. Vino Rosso heißt er einfach. Nee, kostet 12,75.
11 Euro. Also ich habe ihn eben für
11 Euro. Oder? Ja. Ah, okay.
Ich meine, ja. Oh mein Gott, für 12 ja, ist stimmt. Jetzt auch nicht schlecht.
Wie auch immer. Nee, 57 kostet er so, genau. Bei lebendige Weine ist manchmal spinnt sozusagen die Preisangabe. Der 17er kostet 12,75 und okay. Der 18er 7,50 Euro. Aber 7,50 Euro ist eigentlich der richtige Preis. Also der einfachste Wein von Cirelli kostet 7,50 Euro. Das ist ein Vigno Rosso und auch ein Montepulciano. Und das hier ist sozusagen ein Schritt rüber. Und dann gibt's natürlich hiervon auch wieder einen Amphorenwein. Mhm. Der liegt dann eben auch preislich wieder bei 19 Euro. Genau. Und aber das hier, finde ich, ist sowas, was ich mir auch unter Alltagswein vorstelle. Ne? Mhm. Das passt irgendwie super zu jeder Form von Brotzeit und Abendessen. Das Ganze im Sommer trinken, weil es eben diese
Ich habe den frisch auf, also jetzt zur Sendung aufgemacht.
Ja.
Und da ist mir viel zu verschlossen, zu pelzig, das ist mir gerade gar nichts. Nee.
Okay. Der hat einen gewissen Pelz, genau. Aber ich mag das ja. Also vor allen Dingen, wenn es ums Essen geht, ja. Also finde ich das einfach sehr angenehm. Ja. Was hat Pat Nett geschrieben? Weiße Tennissocken, dritter Satz Sandplatz und geröstete Mandeln. Ja, das ist schön. Sandplatz. Ja, also er hat diese sandige, so eine 180er Schmirgelpapiertextur am Gaumen oder 240er vielleicht doch eher. Und genau, das ist ein bisschen pelzig, aber ich finde halt, Essen braucht Widerstand, also bei Rotwein und dann funktioniert das gut, ja. Also wenn du dir dazu jetzt einfach das Simpelste, eine Pizza Margherita vorstellst oder eine Pasta mit ein bisschen Ragu oder so oder einfach nur ein bisschen aufgeschnittene Salami, dann funktioniert das halt super.
Ja, vielleicht wenn er eine Stunde länger offen steht oder so.
Ja, aber mir ist ja, das, solltest also, du ja auch. Ja.
Ach Mann,
verdammt.
Spießer.
Ja. Gehen wir wieder dahin,
wo ich mich auskenne. Sven schreibt in den Chat, im Grunde sind Salt, Fat, Acid, Heat und Stefan Pauls Kochen die aktuellen Standardkochbücher der Wahl. Also wenn ich gezwungen würde, alle meine Kochbücher rauszuschmeißen, wären das die beiden Bücher, die ich festhalten würde. Und wahrscheinlich noch das mit der libanesischen Küche von
genau. Aus dem Phaidon Verlag jedenfalls.
Ja, genau.
Das mit dicke.
Diesen
Kochbuch.
Das genau.
Kochbuch. Ja. Ja, das ist einfach. Ja, genau.
Nicht lange wehren, glaube ich.
Das wäre auch eins der drei Kochbücher, die ich mitnehmen würde auf die Insel. Weil ich die Küche einfach so genial finde.
Das welches ist denn noch?
Super. Also ich glaube, das von Stefan Paul brauche ich persönlich jetzt nicht mehr, weil zu viel Erfahrung habe mittlerweile. Ist so. Aber es ist, tja, welches noch? Das ist eine gute Frage. Also ich mag einfach diese ganze Ecke da unten. Also im Zweifelsfall würde ich sogar noch Otto Lengis Jerusalem Kochbuch mitnehmen, obwohl ja, ich das ja schon einigermaßen gut im Kopf habe mittlerweile. Ja. Das Kochbuch von The Duck Soup, also von Claire Latin und Tom Hill, heißt übrigens im Deutschen Koch doch einfach. Alter. Minimale Zutaten, maximaler Geschmack.
Was ist das für ein Verlag? Ja? Da fahren wir sofort hin und zünden denen die Bude an.
Ja, und das ist so scheiße, weil das ist echt ein super schönes kleines Restaurant, die wirklich auch so eine ganz basic handwerkliche Küche machen, eben auch zu Weinen, die wir so trinken, diese handgemachten Naturweine und so weiter. Und dann kommt da so ein Titel bei rum. Und das finde ich zum Beispiel ist ein total schönes Kochbuch.
Ist das inhaltlich dann genauso schäbig wie der Titel oder?
Nee, das ist inhaltlich super. Okay. Genau. Ja, okay. Weil am Inhalt haben sie nichts verändert. Die haben einfach den Titel so kacke gemacht. Der Inhalt ist toll, weil das sind einfach Rezepte aus diesem Restaurant. Das sind irgendwie 6 verschiedene Gnudi-Rezepte zum Beispiel drin, ja. So Sachen und.
Ich sag, das sind diese BWL-Spacken, die dann im Marketing sitzen und sagen, nee, der Titel muss catchy sein und so ein Scheiß. So eine Leute sind dafür verantwortlich, oder? Ich meine, da kann doch niemand, der ernsthaft sich für diese Sache interessiert, kann doch dafür verantwortlich sein, so einen Titel rauszutun.
Genau, Knesebeck Verlag ist es übrigens.
Erwartet Freunde.
Ja. Also das ist schon echt scheiße, der Titel. Aber das Buch ist toll, also das kann ich empfehlen.
Okay.
Ja, das sind einfach.
Das liest sich wirklich. Ich tue es mal auf meine Wunschliste. Hint.
Also im Original scheint es The Wisdom of Simple Cooking zu heißen. Was? Und ja. Was? Und das haben sie dann.
Der ideale Titel. Ne? Das kannst du einfach mal durch Google jagen. Dann sagt er, die Weisheit des einfachen Kochens. Das ist doch genau das, was du auf dem Titel stehen haben willst. Da greifst du doch zu, wenn du oder also. Ja.
Also es ist tatsächlich so, ne? Man schmeißt irgendwie relativ wenig Zutaten zu Rezepten zusammen, die einfach immer so einen gewissen Kick haben.
Ja.
Und das ist schon sehr schön. Ja. Also bleibt immer noch bleibe ich noch die Antwort schuldig, was würde ich noch mitnehmen auf die einsame Insel? Muss ich mir echt überlegen, ist gar nicht so einfach.
Ich muss ja auch sagen, ich habe, wo ich auch immer mal wieder drin blättere, kennst du das Festival-Kochbuch von Stefan Paul?
Nee, das kenne ich.
Ich weiß,
nicht.
Ich habe so eine Stefan-Paul-Schwäche, was vielleicht auch daran liegt, dass ich ihn seit 20 Jahren kenne. Blablabla. Der hat halt ein Festival-Kochbuch gemacht. Ist halt hingegangen, also
ja,
hat halt hatte einen VW-Bus und hat sich gesagt, okay, ich packe jetzt mal meine Kühltasche so, dass man auf dem Festival ohne zusätzliches Kühlgedöns trotzdem die ganze Zeit was Ordentliches essen kann.
Das ja, aber du fährst halt auch auf Festivals, ich ja nicht.
Ja, nein, aber das hat unmittelbar zur Folge, dass er sich Gedanken darüber macht, wie kann man denn mit möglichst wenig Zutaten auf die Schnelle was Geiles zusammenbrauen. Und da ist ein Bohneneintopf drin, da sterb ich für. Du. Also das vielleicht auch nochmal ganz
interessant. Du, ich bin der Meinung, dass Stefan Paul, und ich kenne ihn ja mittlerweile auch sehr lange, einfach einer, der ist ein begnadeter Kochbuchschreiber, weil er einfach ein sehr gutes Gefühl für die Themen der Zeit hat.
Ja.
Also ich meine, ich war ja echt sehr kritisch, als der dieses Japan-Kochbuch rausgebracht hatte, weil ich mich mit Japan ja auch recht intensiv beschäftigt habe und dachte, da kommt jetzt so einer aus Hamburg daher, der eigentlich vom Bodensee kommt und schreibt jetzt mal so aus der Lameng so ein Japan-Kochbuch, ja. Während sich in Japan Köche sozusagen die ersten 5 Jahre damit beschäftigen, irgendwie Messerschleifen zu lernen. Ja. Aber es funktioniert, es ist gut.
Ja, ich weiß nicht, was du gehört hast, als ich mit ihm über Kochen geredet habe, über das Buch,
wo er erzählt hat,
wie lange er gebraucht hat, um überhaupt mal einen Reis hinzukriegen, bei dem er sich getraut hat zu sagen, so macht man einen Reis für Sushi und der ist dann aber immer noch so schlecht, dass er sich schämen würde, vor einem japanischen Sushi-Koch diesen Reis irgendwie zuzubereiten.
Ja, genau. Ja. Nee, und das ist ja auch gut so. Das ist auch der richtige Ansatz, finde ich, weil wenn du jetzt als Mitteleuropäer mit begrenzter Erfahrung, und das ist ja nun so, das ist einfach so, weil sich die anderen sozusagen also Japan hat ja auch einfach eine, da haben ja auch die Köche sozusagen eine familiäre Tradition häufig, ja, die machen das dann in 6. Generation, und das holst du ja nicht mal eben auf, selbst wenn du ein sehr guter Koch bist und einen sehr guten Überblick. Also insofern ist der Ansatz schon, der Ansatz funktioniert einfach, ja, ich nehme das ernst, ich betrachte das aus meinem Blickwinkel. Ich nehme das auf und versuche einfach mal eine eigene Interpretation des Ganzen. Und das finde ich gut. Also es funktioniert auch gut.
Ja. Und jetzt findest du mich wahrscheinlich wieder total lächerlich. Stehe ich gestern oder vorgestern hier im Supermarkt und denke so, ich brauche noch Salz, weil ich habe nur so Meersalz, teures Scheiß, ne, leck mich am Arsch, Salz und so, aber nicht einfach nur Salz, weil manchmal so, ne, zum ins Nudelwasser packst halt kein teures, steht da so ein Päckchen Malden, was ja so ein englischer Salzhersteller ist, geräuchertes Salz. Ich habe noch nie in meinem Leben geräuchertes Salz wahrgenommen.
Ah, okay.
Das ist wohl cool. Mal das Geilste so für Tomatenbrote und sowas, das ist ja der Hit.
Das kannst du halt auch auf dein Steak tun, wenn es halt nicht vom Grill kommt, ne? Dann kriegst du halt so einen Touch von Holzkohle, ne? Ja. Ja, das ist schön. Ja. Man muss halt gucken, dass man sparsam einsetzt, damit es nicht so penetrant wird, aber schön. Und Molden ist sowieso gut, ja.
Ja, von denen.
Aber das ist jetzt auch nicht einfach mal so Salz, das ist natürlich auch teuer.
Ja.
Also hier jedenfalls.
Ja, natürlich, ja, hier auch. Also das schüttest du nicht ins Nudelwasser. Also ins Nudelwasser nimmst du halt so die Kilopakete ohne Jod oder so.
Ja.
Das koschere Salz, ne?
Ja. So, genau. Also Montepulciano ist nicht so dein Ding.
Nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden.
Aber du trinkst ja eh nicht gerne Rotwein.
Ich trinke nicht gerne
spontan nicht so,
Rotwein. Also du schaffst es ja immer wieder, mir mal Rotweine hinzustellen, die ich gerne trinke. Ja. Also der Monte Neubel zum Beispiel ist ein Fest. Aber.
Genau, begleite das nochmal, trink nochmal morgen oder so. Ich finde es schön, weil es halt so griffig ist. So ein griffiger Rotwein, der, wie gesagt, der Säure betont ist, der diese griffige Textur hat, der diese, ich sag mal, diese leichte Würze aus, was ist das? Kräuterwürze eigentlich, mit so ein bisschen Sauerkirschen und
aber nicht so viel Sauerkirschen, was ich wieder sehr angenehm finde, weil ich finde Sauerkirsche eigentlich ein sehr. Also Sauerkirsche ist bei mir so ein bisschen wie Zimt, ne? Das gehört manchmal wohin.
Okay, ja.
Aber wenn es jetzt gerade nicht da ist, dann ist auch echt nicht so schlimm. Also gibt so Sachen. Und Sauerkirsche ist überhaupt nicht mein Obst, so gar nicht.
Okay. Ich finde es schön, eigentlich, ich mag eigentlich Sauerkirsche ganz gerne. Und so ein bisschen, weiß nicht, so Granatapfel oder so. Also einfach diese säuerlichen Geschichten, die da mit bei sind, das mag ich schon gerne. Also insofern, ich bin ein Fan dieses Weins.
Durchaus. Der hat nach einer gewissen Zeit, also der hat jetzt bei mir ein bisschen mehr Luft und ich habe den auch in diesem Probierglas, der hat so eine Zuckerwattensüße in der Nase im Hintergrund. Das ist ganz witzig. Weißt du, so dieses, nicht so billig, sondern aber so wie das so am Zuckerwattestand so ein bisschen riecht.
Okay. Kann ich jetzt nicht finden, tatsächlich.
Aber vielleicht ist auch meine Nase einfach, oder ich bin, oder alles.
Ich habe mal gerade nachgeschaut, ich habe den Wein ja schon mal empfohlen tatsächlich für Naturell. Aha. Also nicht empfohlen, ich habe die Verkostungsnotiz geschrieben und ich schreibe ja dann immer Speiseempfehlungen dazu. Also neben dem wirklich klassischen Ragout sozusagen, alla Bolognese, habe ich gebackene gelbe und rote Beete mit Satar, Dattelsirup und griechischem Joghurt empfohlen, als vegetarische Variante, und gebratenen Pulpo mit Kapernäpfel und Kartoffelstampf.
Ja, hätte ich jetzt auch gerne, ne?
Ich auch. Deswegen sage ich es gerade.
Ich habe übrigens, wo du Kartoffelstampf sagst, ist auch was ich bei Alles in Butter letztes Jahr irgendwann gehört habe und habe ich mir jetzt mal bestellt, aber noch nicht ausprobiert. Es gibt einen Laden, der nennt sich echtöle.de.
Okay.
Ich weiß gar nicht. Der presst halt aus allem möglichen Zeug, macht er halt Öle. Und unter anderem hat er ein Sellerieöl. Und das hatten sie da in der Sendung, haben sie halt ein Kartoffelpüree gemacht und da zwei Tropfen von diesem Sellerieöl rein. Und die Kollegin, die Sendung moderierte, ist total ausgerastet, so lecker war das wohl. Da habe ich mir so ein Fläschchen Sellerieöl, unfassbar teuer, irgendwie auch so 200 € der Liter oder irgendwie sowas, so ganz schlimm. Aber es kriegst halt in so kleinen Pipettenfläschchen dann für einigermaßen erschwinglich. Da bin ich echt mal drauf gespannt, wie das so... wie das so kommt. Aber habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe heute mal einen Sack Kartoffeln gekauft, vielleicht mache ich morgen mal Kartoffelpüree.
Apropos Kartoffelstampf, ich habe noch eine Empfehlung. Der Robert Sprenger, der war damals, als wir unter anderem mit Triffig und Stefan Paul, Oliver Triffig und Stefan Paul eben bei dem legendären Food- und Weinblogger-Treffen in Frankfurt waren.
Ja.
Da war der Robert auch da, der war aus der Schweiz angereist. Der hat das Blog La Mia Cucina.
Ah, ja.
Blog. Das haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber ich erwähne es hiermit nochmal, weil das irgendwie eines der schönsten Foodblogs ist, finde ich, also die ich kenne.
Ja.
Und weil es einfach auch so schön unaufgeregt ist und weil er selber aber total intensiv sich mit all diesen Themen auseinandersetzt und immer weiter sozusagen auch mit Profiköchen kocht und diese Rezepte durchspielt und die dann irgendwann veröffentlicht. Und ich mag das, mag die Seite sehr gerne und ist immer wieder so auch Stichwortgeber für mich. Also wenn es davon sozusagen ein Kochbuch gäbe, würde ich das auch gerne mitnehmen. Ja. LamiaCucina.blog.
Genau. Das ist doch schön. So.
Ja.
Ja, ne? Reicht jetzt genau. Auch. Ja, nee,
genau, die Weine der Abruzzen. Also
den roten werde ich morgen nochmal probieren oder die Tage irgendwann nochmal probieren. Genau. Also,
den Trebbiano trinkst du aus und den Pecorino nimmst du morgen auch nochmal.
Den Trebbiano saufen wir jetzt aus. Die Frau sitzt nebenan, also den Trebbiano werden wir jetzt wahrscheinlich
wird auch immer besser.
Aus der Amphore, den werden wir jetzt wahrscheinlich wegmachen und dann werden wir sagen, so, komm, scheiße, den Pecorino oben drauf. Morgen ist es ohne Wecker aufstehen, von daher ist eigentlich ein guter Tag.
Ja, schön. Das ist bei mir nicht so, weil ich morgen mit meiner Tochter zur Schule fahre, wie jeden Morgen.
Ja.
Ja.
Ich habe mich ja sterilisieren lassen. Aber das ist ein anderes Thema.
So. Das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Genau. Was haben wir eben beschlossen, wann die nächste Sendung ist? Ich glaube, das hat man noch gar nicht gesagt. Ne?
Nee, haben wir noch nicht gesagt.
Am 25. März 2020 um 20.30 Uhr wird es die nächste Live-Ausgabe der Flaschen geben. Ab 20:30 habe ich schon gesagt. Wissen wir schon, was wir da trinken?
Nee, noch nicht. Also entweder wir machen noch mal weiter mit Italien oder wir brechen es mal auf und schieben was anderes zwischendurch rein. Weiß ich noch nicht so genau. Muss ich jetzt mal kurzfristig entscheiden.
Ja. Wir schauen mal. Ja. Die Fressreisen, die kommen dann erst danach im April und im Mai. Da sind wir unterwegs und gehen auswärts im Ausland auswärts essen. Da bin ich dann mal gespannt,
was ich dazu erzählen habe.
Ja, wir fahren ein paar Tage nach Prag mal wieder.
Ah ja.
Okay. Und wir fahren, und das ist komplett neu und zwar mehrfach neu, wir fahren nach Budapest.
Mhm. Mhm.
Also ich hatte ja eigentlich so eine London-Reise geplant wieder für dieses Jahr. Die habe ich zugunsten der Budapest-Reise gestrichen. Und wir fahren mit dem Zug. Es gibt einen Nachtzug von Berlin nach Budapest, fährt hier, ich glaube, abends um 19:30 los, kommt morgens um 8 dort an und kostet hin und zurück für zwei Personen alleine im Dreierabteil, also die haben so Dreierabteile, aber da sind außer uns keiner drin, hin und zurück, ich glaube, 360 oder 380 Euro, also durchaus nicht sonderlich teurer als ein Flug. Und das finde ich dann aus Klimagesichtspunkten und aus Reiseromantik-Gesichtspunkten ziemlich geil. Jetzt hoffe ich mal, kann natürlich auch sein, dass es ganz, ganz furchtbar ist und ich gerädert da ankomme und nur noch rumjammere. Und aber das werde ich dann auch irgendwie hier mal erzählen.
Okay, ja. Ich habe einfach, ich werde zur Prowein fahren, falls sie stattfindet. Ich glaube, ich bin eher skeptisch, ehrlich gesagt.
Corona?
Ja. Ich befürchte, dass sie nicht stattfinden wird.
Ja, könnte gut passieren. Also ich meine, die wir haben ja gerade Berlinale hier in Berlin und es ist nur gerüchteweise tatsächlich, es will noch niemand offiziell drüber reden, aber gerüchteweise wird schon darüber gesprochen, ob sie da irgendwie was abbrechen oder die Säle leer räumen oder sowas.
Ja.
Die internationale Tourismusbörse ist demnächst in Berlin, da haben sie schon gesagt, nee, falls du aus Norditalien anreisen willst, das kannst du mal vergessen, Freundchen.
Ja. Und die Prowein ist halt eine Weltmesse, ne?
Ja,
also
die ITB ja auch. Alle, die sich so ein bisschen auskennen, sagen, dass sie eher davon ausgehen, dass die ITB dieses Jahr nicht stattfinden wird. Ich bin mal gespannt, was bei rumkommt. Und Prowein, klar.
Ja. Also ich ehrlich gesagt, ich gehe tatsächlich davon aus, dass sie nicht stattfinden wird. Ist ziemlich katastrophal für die Branche.
Ja.
Aber für die ganzen Händler. Ich weiß auch gar nicht, wie das geregelt ist. Also ich meine, die Händler haben ihre Stände bezahlt, ja.
Na, da wird's ja wohl, also das, da wird die Messe hier ja sicherlich eine Versicherung, obwohl. Genau, die rechnen
also
vielleicht.
Also das ist ja mit Abstand, glaube ich, mit Abstand die größte Messe in Düsseldorf. Das ist doch für Düsseldorf ein riesen Verlust.
Und die rechnen wahrscheinlich auch nicht damit, dass die komplette Messe ausfällt, sondern dass vielleicht eine Halle zusammenbricht und 15-20% der Messe darunter leiden, aber eben nicht 100%. Ne?
Ja. Also ich bin mal gespannt. Ich habe eigentlich ist geplant, vorher nach Brüssel zu fahren, zum Flori 2 Tage. Und dann eben Düsseldorf unsicher zu machen sozusagen. Ich meine, ich persönlich kann auf die Messe gerne verzichten. Ich muss da nicht hin, aber für all die, die da wirklich Umsätze machen, und das ist halt nicht wenig, es ist schon ein Riesenverlust, weil es ist einfach die Messe geworden, die Weinmesse geworden ist weltweit.
Bedeutet das oder würde das dann auf der anderen Seite wieder bedeuten, dass wir die Jahrgänge und die Weine, die da vorgestellt würden, in der Folge günstiger bekommen, weil es keine Quelle für den Hype gibt?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also. Nee, ich meine, letztlich werden die Leute irgendwie auch anders zusammenfinden und die Geschäfte machen, aber ja, es ist halt einfach der Ort, wo man sich dann zumindest einmal im Jahr trifft und auch mal von Angesicht zu Angesicht sozusagen die Sachen regelt und nicht immer nur über E-Mail und so weiter, denke ich, das ist, also jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht noch ein bisschen was Neues auftut. Ich selber bin jetzt gar nicht so ein großer Fan, weil die Messe so riesengroß geworden ist, dass man es kaum noch überblicken kann. Ich mag am liebsten den Samstag, das ist der Tag vor der Messe, wo es dann von alternativen Weingütern, Verbänden dann sozusagen schon Veranstaltungen gibt. Ja, Les Hauts de Vin zum Beispiel ist so ein Verbund von Weingütern oder Renaissance des Appellations, das ist so ein Biodyn-Verband von Weingütern, die sich dann präsentieren als Gruppe. Das ist eigentlich immer das Spannendste. Da gibt's so ein paar parallel so 3-4 Veranstaltungen am Samstag, da kann man schon, also da hat man dann noch Zeit, so ein bisschen die interessanten Sachen rauszusuchen, und von Sonntag bis Dienstag ist eigentlich für mich dann im Wesentlichen, also ich arbeite ein bisschen da und also ich mache so kurze bei Meininger, also am Meininger Verlagsstand, so kurze Tastings und sowas, und dann gucke ich aber einfach auch, dass ich Leute treffe, die ich sonst nicht treffe, und einfach mal ein bisschen quatsche und so.
Ah ja, dafür ist es schon, ne? Dann triffst du sie nächstes Jahr. Ne?
Ja,
es sei denn, klar. Die Globalisierung. Ja. Herzliche Grüße, Ihre Globalisierung. Es kann natürlich sein, dass das alles nochmal in die Hose geht. Also
ja.
Schon ganz witzig. Ich habe heute im Radio dann auch ein Interview gemacht mit einem vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut.
Ah ja. Der war, glaube ich, auch beim Deutschlandfunk heute.
Nee, das war dessen Chef. Ich habe mit einem Untergebenen sprechen können. Deutschlandfunk, da gehen dann die Chefs hin. Der hatte jetzt, also so optimistisch war der auch nicht. Das Einzige war dann habe ich auch nochmal so den Schlenker natürlich, ne, weil Altersvorsorge durch Aktien und so ist ja auch immer ein Thema dieser Tage. Und habe auch gesagt, was sollen die Leute denn jetzt machen? Ich meine, alles verkaufen, Gold im Garten verbuddeln? Und er meinte auch, nee, also sowas sehen wir immer mal wieder. Das ist jetzt langfristig, wird das keine Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Aber jetzt im Moment.
Aktuell schon,
ist halt heftig, ja. Und ich meine, Lufthansa.
Aber es ging ja auch irgendwie so lange nach oben.
Der sagt jetzt halt auch, dass am stärksten trifft's gerade die Reisebranche. Die haben halt gerade richtig Einbußen. Ich meine, Lufthansa hat gerade wirklich mal richtig Sparprogramm beschlossen, inklusive Leute entlassen und sowas. Das ist echt heftig.
Das ist schon krass, ja.
Ja, und der
Typ. Aber es ist halt auch extrem stark miteinander verquickt. Also
ja, eben. Das sagte der Typ vom WWI, sagte ja auch, also der Chef sagte ja dann auch im Deutschlandfunk heute Morgen, dass es sinnvoll wäre, die Produktionen wieder zurück nach Europa zu holen.
Ja. Zumindest parallel zu laufen zu lassen.
Genau.
Ne? So.
Ja, weil nur, das hatte ich dann heute mit seinem Untergebenen besprochen, der sagte dann auch, also habe ich halt auch gesagt, naja, dann kommen die Produktionen zurück nach Europa, dann werden die Produkte teurer, ist schlecht fürs Wachstum, weil wenn die teurer sind, kann ich nicht mehr so viel konsumieren. Und er sagt dann auch, ja, das ist halt das Problem, das muss man irgendwie hinkriegen, dass es nicht zu teuer wird, das wieder zurückzuholen, aber dass dann halt so viel Produktion oder so viel Lieferketten in Europa stattfinden, dass im Falle einer solchen Epidemie oder dann irgendwann, wenn wir Pech haben, Pandemie, die Kosten-Nutzen-Rechnung trotzdem noch aufgeht. Ja. Jetzt, wo sind wir denn jetzt hier? Mein Gott, hört euch Freitag die Wochendämmerung an, wenn ihr euch für solche Themen interessiert. Hier geht's um Kulinarik und Ähnliches. Nächste Sendung am 25. März, 20.30 Uhr. Die Flaschen, die da getrunken werden, werden noch angekündigt. Und zwar bei Christoph im Blog originalverkorkt.de. Kommentare bitte ins Blog zur Sendung vrint.de. Da gibt's dann auch die Shownotes mit allen möglichen Buchtipps und alles, was wir sonst noch so besprochen haben heute außer der Reihe. Details zu den Weinen, die wir getrunken haben, ebenfalls bei Christoph unter originalverkorkt.de. Vielen Dank, Christoph.
Ja, jetzt noch ein Baby-Turbo. Tschüss.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Weise Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Ist nicht tot.